dass du es aushältst hier, dass du das Opfer bringst. Aber wir empfangen ja, haben wir ja gehört. Ne? Wenn wir was geben, dann kriegen wir auch was zurück. Genau. Glaubst du, dass Gott Menschen retten will? Glaubst du, dass Gott Menschen retten kann hier in Wolfsburg und Fallersleben? Glaubst du daran, dass das viele sein könnten? Das ist so die Herausforderung. Können wir wirklich glauben, dass das viele sind? Wir erleben ja durchaus, dass mal ab und zu mal sich jemand bekehrt. Aber dass es viele sind, sind wir nicht gewohnt. Aber ich habe das Empfinden, dass der Herr uns darauf vorbereitet, dass er viele Menschen retten will. Er bereitet uns darauf vor, die Ernte einzuholen, aber nicht nur einzuholen, sondern auch, ich sag's mal jetzt ein bisschen salopp, weiter zu verarbeiten. Das hört sich jetzt ein bisschen, wenn man von Menschen redet, ein bisschen blöd an, das weiß ich. Das ist auch nicht so gemeint. Es geht darum, ich glaube, dass Gott wirklich auf dem Herzen hat und nicht, dass er ein großes Volk hier in dieser Stadt hat, was ihn aber noch nicht kennt, aber was vorbereitet ist, wo Gott Menschenherzen schon vorbereitet hat und die einen Hunger danach haben, die jetzt eigentlich nur noch darauf warten, angesprochen zu werden, ob sie Gott kennenlernen wollen. Wir machen im September einen Einsatz. Das heißt, das steht unter dem Namen The Turning. Das heißt die Umkehr. Wir werden auf die Straße gehen, Menschen nett begrüßen und ihnen eine gute Botschaft weitergeben, nämlich Gott liebt dich und hat einen guten Plan für dein Leben. Wenn es Engländer sind und du Englisch kannst, darfst du das gerne auch auf Englisch machen. Ja, genau. Ja, das kommt aus England, deswegen heißt das The Turning. Wir sagen nicht, wir sind The Turning und wir, ne, so, das ist alles hinten rum. Das ist nur für uns, damit wir wissen, worum es geht. Also das wird auf der Straße nicht zur Sprache kommen. So, und wenn derjenige, dem wir das sagen, positiv reagiert, dann fragen wir ihn, warum wir eine Frage stellen dürfen. Was ist, wenn du heute stirbst? Glaubst du, dass du in den Himmel kommst? Oder bist du sicher, dass du in den Himmel kommst? Ja, ich hoffe, dass du das weißt. Und wenn derjenige sagt, nein, oder sagt, ich weiß es nicht, vielleicht ergibt sich daraus ein Gespräch und du kannst ihn die nächsten Schritte führen. Vielleicht kannst du ihn zu Jesus führen und ihn bekannt machen mit Jesus. Und überall da, wo The Turning bisher stattgefunden hat, in jeder Stadt, da haben sie die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Menschen auf der Straße offen waren und auf dieses Gespräch eingegangen sind. Und viele, viele haben ihr Leben Jesus gegeben auf der Straße. Das erwarten wir. Es geht nicht darum, eine neue Methode auszuprobieren, sondern es geht darum, das Herz Gottes zu erfassen. Er will Menschen retten. Darum geht es. Und das ist das, was der Pastor, der diesen Gedanken gehabt hat und das umgesetzt hat, das ist das, was er uns jetzt gerade diese Woche weitergegeben hat. Das Herz Gottes erfassen, darum geht es vor allen Dingen für die auf die Straße gehen, dieses liebende Herz Gottes zu erfassen und die Liebe Gottes zum Menschen zu erfassen und das Menschen weiterzugeben. Das ist das, was uns bewegt, nicht eine Methode, nicht welche Frage wir genau stellen und welche Formulierung wir genau stellen. Es geht darum, Menschen zu retten. Und zwar die zu finden, die reif sind. Wir wollen keine unreifen Früchte pflücken, weil die werden verderben. Die sind nicht reif. Sie müssen reif sein, wirklich von sich aus gerne ihr Leben Jesus geben. Wir wollen sie nicht drängeln, in keiner Weise. Wenn sie noch nicht so weit sind, dann segnen wir sie und bitten darum, Herr, erreiche du sie und führe sie weiter. So, das ist das eine. Und was passiert dann? Das ist die Ernte einbringen. Jetzt stell dir mal vor, deine Nachbarin oder dein Nachbar bekehrt sich. Wer ist verantwortlich, die nächsten Schritte mit dem zu gehen? Ja. Schick ihn bitte nicht zu mir. Wenn ihr nämlich jeder Einzelne, den zu mir schickt, ich schaff's nicht. Dann bitte ich Ina noch, aber auch Ina wird es nicht schaffen. Du bist dafür verantwortlich, genau. Ja, aber was machst du dann mit dem? Was sind denn die nächsten Schritte? Und darum soll es gehen heute Morgen. Wir müssen lernen, Menschen in Jüngerschaft zu führen. Und wir haben es verlernt. Oder haben es vielleicht auch noch nie gemacht. Ich mache euch keinen Vorwurf, darum geht es mir nicht. Ich selbst musste mir bewusst werden darüber und mir überlegen, ich weiß so viel von Jesus, ja, was von der ganzen Menge soll ich denn weitergeben? Meine Erkenntnisse, die ich im Moment gerade habe oder das, was mich bewegt, was machst du mit einem Neugeborenen? Und genau das ist doch das, wenn jemand sich gerade bekehrt hat, ist er neugeboren. Was macht man mit einem Neugeborenen? Ihr Mütter. Das erste an die Brust, Milch. Und das zweite, mal sauber machen und Windeln wechseln. Und das Allerwichtigste, kuscheln. Oder? Ihr lieben Mütter, wenn ihr ein Neugeborener, selbst die keine Mütter sind, jede Frau, die ein kleines Baby oder fast jede Frau, die ein kleines Baby auf dem Arm hat, oh, wie süß, und möchte es auf dem Arm haben und kuscheln. Und das ist genau das Richtige, das ist das, was ein Baby braucht. Mit Neugeborenen, Neubekehrten gehen wir ein bisschen anders um, das ist mir schon klar. Kuscheln ist da später erlaubt. Nein. Aber was machen wir mit jemandem? Gut, Milch. Was ist denn die Milch für einen Neugeborenen? Einen Neubekehrten. So, damit wir das vielleicht ganz neu wieder uns bewusst machen. Ich weiß, viele von uns sind schon jahrzehntelang Christ und wissen alles. Auch das, was ich heute Morgen sage, das wisst ihr wahrscheinlich alles. Und trotzdem ist das gut, sich daran neu noch mal zu erinnern, das zu wiederholen und sich wahrzunehmen, das sind die Dinge, die derjenige braucht, der ganz, ganz frisch bekehrt ist. Ich werde die nächsten Sonntage über einen Glaubensgrundkurs mit uns machen. Die wichtigsten Dinge, die ein Neubekehrter wissen muss. Und jetzt sag nicht, ich weiß das schon alles, ich verabschiede mich jetzt. Wenn du das machen willst, darfst du das gerne machen. Es ist warm hier, keine Frage. Aber ich ermutige dich trotzdem zuzuhören. Ich glaube, das ist auch was für dich. Genau. So, ich habe eben die Frage gestellt, was braucht ein Baby nach der Geburt? Und ihr habt das richtig gesagt. Milch und die Liebe seiner Eltern. Da gibt es kein Schwarzbrot. Ne? Ein Baby gibt es noch kein Schwarzbrot. Und du erklärst ihm auch noch nicht die Regeln, die in deinem Hause gelten, oder? Genau. Ein junger Christ braucht keine theologischen Weisheiten. Der muss den Unterschied zwischen Arte und Ente noch nicht unbedingt wissen und verstehen. Das sind, oder die so gewisse theologische Fragen, über die wir uns gerne unterhalten. Der braucht auch keine Liste von Dingen, die er jetzt nicht mehr tun darf. Warum spreche ich gerade diese beiden Dinge an? Also mir geht es so, euch bestimmt nicht, aber mir geht es manchmal so, dass mir genau das einfällt, dass ich denen das sagen will. Meine theologischen Erkenntnisse und das und das und das und das darfst du alles nicht. Das wäre Schwarzbrot und die Regeln erklären, die im Hause herrschen. Was braucht ein Christ als allererstes? Er muss wissen, dass Gott ihn liebt. Gott liebt dich. Ohne Wenn und Aber. Und ganz ehrlich, ich kenne oder ich habe es immer wieder erlebt, dass gestandene Christen diese Botschaft wieder ganz neu hören müssen und sich bewusst machen müssen und daran festhalten. Manchmal vergessen wir das. Gott liebt dich. Alles, was Gott für dich tut, was er dir sagt, wie er mit dir umgeht, alles geschieht aus Liebe zu dir. Aus Liebe zu dir. Auch wenn wir es nicht verstehen, auch wenn wir im ersten Moment denken, das kann gar keine Liebe sein, es geschieht. Alles, was Gott mit dir tut, geschieht aus Liebe zu dir. Und da gibt es keine Ausnahme. auch wenn du das manchmal nicht begreifst. Ich weiß, manchmal gibt es Dinge, die wir nicht verstehen und da einordnen können, aber geh davon aus, Gottes Wesen ist Liebe. Er kann gar nicht anders. Er wird immer in Liebe mit dir umgehen. Er will, dass du ein sinnvolles und lebenswertes Leben hier auf der Erde lebst. Und im Himmel sowieso. Er möchte dich nämlich im Himmel haben, bei sich. Und da im Paradies sollst du leben. Und dazu bietet er uns seine Hilfe an. Das sichtbarste Zeichen der Liebe Gottes ist Jesus. Das sichtbarste Zeichen der Liebe Gottes ist Jesus. Und jetzt kommt die erste Bibelstelle. Johannes 3, Vers 16. Viele von uns kennen die auswendig. Aber ist sie auch verinnerlicht? Wissen wir, was das bedeutet? Ich weiß, dass wir das sagen können, aber wissen wir auch, was das bedeutet? Denn so hat Gott die Welt geliebt. Oder ja, so kenne ich es auswendig. Ich habe es hier in einer anderen Übersetzung. Also ich lese es nochmal. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Verderben hört sich nicht gut an. Ewiges Leben schon besser. Und ewiges Leben meint nicht in Krankheit, in Alter. Ich weiß, wenn ich jetzt meiner Mama erzählen würde, du willst ewig leben, und sie denkt, so wie ich jetzt bin, die ist 93 und nicht mehr so ganz fit, so, dann sage ich, nee, ich will nicht ewig leben. Nein, aber das ewig Leben heißt in strahlender Fitness, so wie du mal vielleicht so mit 30 gewesen bist. So, das meint ewiges Leben. In diesem, ob es 30 ist, nagel mich nicht fest, aber es wird nicht mit 93 sein und in dem Zustand. So, worum geht es hier bei diesem Vers? Es geht darum, dass Gott erstmal die Verbindung zwischen ihm und uns wiederherstellen muss. Natürlicherweise, seit unserer Geburt besteht keine Verbindung zu Gott. Wir haben keine Beziehung zu Gott. Und Jesus ist gekommen, um diese Beziehung wiederherzustellen. Da ist was dazwischen. Es blockiert. Wir können nicht einfach so zu Gott kommen und sagen, so, hier bin ich, nimm mich mal an. Da steckt was dazwischen. Und das hat Jesus weggenommen. Und wenn wir Jesus annehmen, wenn wir sagen, ja Jesus, ich möchte, dass du das in meinem Leben wegnimmst. Ich möchte, dass du in mein Leben hineinkommst und ich möchte wieder die Verbindung zu Gott, dem Vater haben, dann geschieht das, dann werden wir angenommen, dann werden wir Kinder Gottes. Dann wird Gott unser Vater und wir werden seine Kinder. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen. Und wir sind es tatsächlich. Die Menschen dieser Welt verstehen das nicht, weil sie den Vater nicht kennen. Also wenn wir sagen, wir sind Kinder Gottes, oder wenn wir sagen, wir sind Geschwister, dann meint genau das. Wenn wir einen Vater haben, dann sind wir Geschwister. Ja? Logisch. Wenn wir eine Mutter haben, sind wir auch Geschwister. Aber hier geht es um den Vater im Himmel. So, wenn wir einen Vater haben, dann sind wir Geschwister. Deswegen lieben wir uns und den Vater. Einen liebenvollen Vater zu haben, ist etwas sehr Kostbares. Wer das in sein natürlicher Vater liebevoll gewesen ist, der weiß, wovon ich rede. Aber ich weiß, das ist nicht jeder Vater kann das geben, ja? Aber einen liebevollen Vater zu haben, ist etwas sehr, sehr Kostbares. Und jeder Mensch soll das erleben. Selbst wenn dein natürlicher Vater nicht so war, Gott möchte dir seine Liebe schenken, seine Vaterliebe schenken, damit du das auch erlebst. Und wenn wir Gott, der so groß ist und unbegrenzte Macht hat, als Vater haben, das ist so schön, das ist so gut. Es lohnt sich, diese Vaterschaft zu erleben. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Weil Jesus war ja auch Gottes Sohn. Der weiß, wovon er redet. Der weiß, wie sich das anfühlt, einen Vater im Himmel zu haben. Und er erzählt das seinen Nachfolgern. Die, die mit ihm gegangen sind, die Gott kennenlernen wollten. Und denen erzählt er, Johannes 16, 26 bis 27. Und dann, und zwar er spricht davon, wenn er wieder im Himmel ist, wenn er nicht mehr auf der Erde ist, dann werdet ihr in meinem Namen bitten. Und ich sage nicht, dass ich dann den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst hat euch lieb. Denn ihr liebt ja mich und glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. So, ihr merkt auch da, wenn wir Jesus lieben, wenn wir mit Jesus uns zusammengeschlossen haben, wenn wir Jesus eingeladen haben, dann ist die Verbindung zu Gott hergestellt und er liebt uns. Wir sind seine Kinder und wir erfahren seine Liebe. Jesus ist der Schlüssel zur Liebe Gottes. Der macht den Weg frei zum Himmel. So, Gottes Liebe erleben. Liebe ist ja nicht nur ein Gefühl, das wissen wir alle, glaube ich, sondern sie zeigt sich auch praktisch. Mein Papa, jetzt erzähle ich mal so ein bisschen was von früher. Mein Papa ist mit der ganzen Familie einmal in der Woche zum Einkaufen gefahren. Wir durften mit, das war immer spannend. Damals gab es noch Öffnungszeiten, die wir heute gar nicht mehr kennen. Ja? Samstags mittags waren die Läden zu und abends um 6 auch. So, von daher ging das bei uns nur einmal die Woche. So, damit wir was zu essen hatten. Das war immer, wir sind durch den Laden gegangen, durch den Supermarkt und das war ein Einkaufswagen und der wurde immer voller. So richtig, genau. Für uns war das total selbstverständlich. Einmal in der Woche, das gehörte dazu, wir sind einkaufen gefahren. Ich habe mir da weiter nichts bei gedacht. Für mich war das selbstverständlich. Aber zum Nachhinein wurde mir bewusst, das war ein Ausdruck seiner Liebe, seiner Versorgung. Versorgung heißt auch Liebe. Er hat sich darum gekümmert, dass wir zu essen hatten. Das war ein Ausdruck seiner Liebe zu uns. Wir sind gemeinsam in Urlaub gefahren. Und wir waren als Familie zu 6 in einem Auto. Und die Autos waren noch kleiner als damals. Als heute, meine ich. Ja, das war manchmal ganz schön eng hinten. Aber es war toll, in Urlaub zu fahren mit Papa und Mama. Oder mit Vati und Mutti, haben wir immer gesagt. Er hat sich Zeit für uns genommen. Er hat uns was vorgelesen. Auf dem Schoß gesessen, das war richtig schön. Ist mit uns ganz oft spazieren gegangen. Als ich dann ein bisschen älter wurde, mochte ich das nicht mehr. Aber inzwischen weiß ich, das sind Zeiten gewesen, das war richtig gut. Jetzt weiß ich das zu schätzen, damals nicht immer. Er hat ein Haus für uns gekauft, das ist ein altes Haus gewesen, das ist das, was er sich leisten kann. Er hat ein altes Haus für uns gekauft, wo wir nur erstmal unten drin gewohnt haben. Und wir 4 Kinder hatten 2 Zimmer, 2 Schlafzimmer, das waren die einzigen Zimmer, die wir hatten. Aber dann hat er oben ausgebaut und für jeden von uns Kindern ein Zimmer gebaut. Ein Ausdruck seiner Liebe für uns. Und ich habe das so als selbstverständlich genommen. Aber das war seine Liebe. Unser himmlischer Papa ist noch viel besser als jeder menschliche Papa. Viel, viel besser. Der macht keine Fehler. Und sein, wie gesagt, sein Wesen ist Liebe und er kann gar nicht anders als aus Liebe zu handeln. So, auch dazu eine Bibelstelle, die das unterstreicht. Matthäus 6, 25 bis 34. Deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um Essen und Trinken zum Leben. Und um die Kleidung für den Körper. Das brauchen wir als Kinder, wir brauchen uns darum nicht zu sorgen. Papa hat gesorgt. Das Leben ist doch wichtiger als die Nahrung und der Körper, wichtiger als die Kleidung. Schaut euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht und haben auch keine Vorratsräume. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Und ihr? Ihr seid doch viel mehr wert als Vögel. Wer von euch kann sich denn durch Sorgen das Leben auch nur um einen Tag verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um die Kleidung? Seht euch die Wiesenblumen an, wie sie ohne Anstrengung wachsen und ohne sich Kleider zu nähen. Ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar das wilde Gras, das heute steht und morgen in den Backofen gesteckt wird, so schön schmückt, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern? Ihr Kleingläubigen, können wir das glauben? Macht euch also keine Sorgen, fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird er auch alles Übrige dazu geben. Sorgt euch also nicht um das, was morgen sein wird, denn der Tag morgen wird für sich selbst sorgen. Die Plagen von heute sind für heute genug. So sieht Gottes fürsorgliche Liebe zu uns aus. Können wir das toppen? Ich glaube nicht. Das kann keiner von uns toppen. So sieht Gottes Liebe aus. Zu Liebe gehört auch Erziehung. Ah. Wer mag schon gerne erzogen werden? Als liebender Vater ist es aber einem nicht egal, wie es seinen Kindern geht. Und das geht Gott genauso. Er ist unser liebender Vater und es ist ihm nicht egal, wie es uns geht und was wir tun. Er sorgt auch in der Beziehung für uns. Er möchte, dass es uns gut geht in jeder Hinsicht. Ja, und dazu braucht er es auch Erziehung. Mir als Vater war das nicht egal, wie unsere Kinder sich entwickeln. Wir haben 3 Söhne. Sie sollten andere mit Respekt behandeln. Das habe ich von ihnen erwartet. Das heißt wir. Und sie sollten nicht nur ihren eigenen Willen durchsetzen. Und unsere Söhne haben einen eigenen Willen. Bei den Eltern ging das nicht anders. Das haben wir vererbt. Wir haben unseren eigenen Willen und unsere Söhne auch. Aber sie sollten nicht nur ihren eigenen Willen durchsetzen, sondern sie sollten Rücksicht nehmen auch auf die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen. Sie sollten sich benehmen können. Also mit Messer und Gabel essen zum Beispiel. Höflich sein und auch ehrlich sein. Und wenn sie das nicht freiwillig und von selbst gemacht haben, und das kam oft genug vor, ist auch normal, aber dann sind wir Eltern eingeschritten und haben sie erzogen, so wie wir es für richtig hielten. Wir haben sie immer wieder ermahnt, immer wieder. Kennt ihr das irgendwoher? Ich habe ja nur so ein paar Punkte gesagt. In unserer Erziehungsliste waren mit Sicherheit noch mehr. Aber das sind so ein paar grundlegende Dinge, die uns wirklich wichtig waren. Bei Gott dem Vater können wir sicher sein, dass der Maßstab für seine Erziehung immer der richtige ist. Und immer aus dem Aspekt heraus geschieht, dass es uns gut geht. Das kann ich von uns als Eltern nicht immer sagen. Wir haben auch manchmal unsere eigenen Vorstellungen gehabt und im Nachhinein festgestellt, das war nicht unbedingt richtig. Bei Gott können wir davon ausgehen, alles, was er tut, auch an Erziehung, an uns, ist gut und dient uns zum Besten. Und wenn wir von Erziehung reden und wissen, dass manchmal Erziehung auch deutlich sein darf und kann, dann müssen wir eins verstehen, wenn wir nicht wissen, dass Gott uns liebt, und das kannst du auf deine Eltern übertragen, wenn wir nicht wissen, dass Erziehung aus Liebe geschieht, dann werden wir uns dagegen wehren. Dann werden wir nicht freiwillig folgen. Dann werden wir keine Opfer auf uns nehmen und sagen, ja, es geschieht mir zum Besten. Ich muss sicher sein, der Papa liebt mich. Sonst werde ich ihm nicht folgen. Deswegen ist es so ungeheuer wichtig, das als allererstes in uns hineinzusetzen. Gott liebt mich. Egal wie er mit mir umgeht, Gott liebt mich. Wie erzieht uns Gott? Es gibt einen sehr schönen Psalm, Psalm 32, Vers 8. Und in der Luther-Übersetzung, es gibt ganz viele Übersetzungen, das wisst ihr, in der Luther-Übersetzung, ich finde die Übersetzung an dieser Stelle genial. Das heißt nicht, die anderen sind falsch. Aber Luther hat das ausgedrückt, finde ich klasse. Ich lese euch das. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen. Das ist das, was Gott sagt. Den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Diesen Ausdruck, den finde ich so schön. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Weißt du, wenn ich meinen Kindern beigebracht habe, mit Messer und Gabel zu essen, und sie essen aber lieber mit den Fingern. Ja, und ich habe es ihnen schon in den letzten halben Jahr immer wieder gesagt, liebevoll gesagt, du hast Messer und Gabel, benutze sie auch. Dass sie nicht zu Anfang richtig nicht damit umgehen konnten, ist alles in Ordnung, das dürften sie lernen. Aber wenn sie dann mal wieder mit den Fingern aßen, dann reichte ein Blick. Kennt ihr das? Das meint mit den Augen leiten. Ein Blick. Ja? Und sie wussten genau Bescheid. Mehr braucht es nicht. Und das ist das, was Gott machen will. Er möchte uns den Weg zeigen. Er erklärt uns den Weg. Und manchmal reicht das, wenn er uns anguckt. Sinnbildlich. Und dann wissen wir, ach ja, tut mir leid. Wenn das reicht, super. Aber das reicht nicht immer. Ne? Dickköpfe, so wie ich einer bin, denen reicht das nicht. Die gucken da nicht hin, gucken weg. So, was kommt denn, wenn das nicht reicht? Sagt dann Papa, naja gut, dann lassen wir es drauf beruhen. Lass ihn doch mit den Händen essen. Also wenn dir das wirklich wichtig ist und du ein halbes Jahr damit zugebracht hast, deinem Kind beizubringen, mit Messer und Gabel zu essen. Und wenn du in dem Moment, wenn es nicht auf diesen Blick reagiert, ihn dann einfach gewähren lässt, dann war das letzte halbe Jahr umsonst. Dann hast du die Erziehung aufgegeben. Hast du die Verantwortung für dein Kind aufgegeben und abgegeben. Verantwortungsvolle Eltern setzen dann nach. Wenn das eine, dieses sanfte Leiten nicht reicht, ja, dann muss es ein bisschen klarer werden und deutlicher werden. Dann muss ich was sagen, spätestens was sagen. Und wenn das nicht reicht, ja, wir lesen mal, was Gott dazu sagt. Hebräer 12, 5 bis 6. Trotzdem werdet ihr schon mutlos. Habt ihr denn ganz vergessen, was Gott zu seinen Kindern sagt? Mein Sohn, missachte nicht die strenge Hand des Herrn und werde nicht mutlos, wenn er dich zurechtweist. Denn es ist so, wen der Herr liebt, den erzieht er streng. Und wen er als Sohn annimmt, dem gibt er auch Schläge. Wow, steht in der Bibel was von Schlagen, wow, wie kann das nur? Übrigens, das gilt auch für Töchter. Nur so zur Ergänzung. Meint die Bibel jetzt so, Gott will uns verprügeln? Ist Gott darauf aus, uns zu schlagen? Also wenn wir das richtig gelesen haben, geht es auch dabei um Liebe. Gott liebt uns so sehr, dass er nicht will, dass wir etwas tun, was uns schadet. Darum geht es. Er will uns davor bewahren, uns selbst zu schaden. Wenn wir was tun, was die Bibel als Sünde bezeichnet, dann tun wir Gott zwar damit weh, aber wir schaden ihm nicht. Er kann das aushalten. Was ihn schmerzt, ist, dass wir uns kaputt machen. Das ist das, was ihn schmerzt. Und das bringt ihn dazu, uns davor zu bewahren, uns daran zu erinnern und aufmerksam zu sein und sagen, nein, lass das, hör auf damit, kehr um. Du bringst dich selbst um. Und bevor dein Kind sich umbringt, schlägst du es doch lieber, oder? Tust ihm wie auch immer, nicht, es geht nicht um sinnlos oder außer Kontrolle zu geraten und zu verprügeln. Darum geht es überhaupt nicht. Ja? Und das Schlagen, das muss nicht unbedingt mit der Hand auf dem Po sein. Schlagen heißt auch ernst zu sagen, das war jetzt falsch und völlig unnötig, was du gemacht hast. Auch das ist für denjenigen, der sich geliebt weiß, schon ein Schlag. Dazu braucht es keine körperliche Gewalt. Aber es ist eine ganz ernste Ansprache. Und das gilt, wie gesagt, wenn ich weiß, Gott liebt mich und er redet mich so an, dann weiß ich, ich habe richtig Bockmist gebaut. Und wenn ich mich doch geliebt fühle, dann ist das ein Schlag für mich. Habe ich schon erlebt. Ich erzähle euch auch nicht, warum. So, was will Gott? Johannes, 1. Johannes 1, 8 bis 9. Wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns vor der Wahrheit. Also keiner kann sagen, er hat noch nie was gemacht, was nicht in Ordnung war. Jeder hat Schuld auf sich geladen. So, wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Und daran können wir doch erkennen, Gott bestraft uns nicht für das, was wir falsch gemacht haben. Das ist nicht die Züchtigung, von der in dem Vers davor die Rede ist. Er bestraft uns nicht für das, was wir falsch gemacht haben. Diese Erziehung dient dazu, dass wir uns bewusst werden, was wir falsch gemacht haben, damit wir zur Erkenntnis kommen und sagen, oh ja, das war Mist, entschuldige bitte, vergib mir. Und was macht er dann? Er vergibt uns und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Die Schuld sind wir los. Das ist das, was er will. Er will, dass wir ohne Schuld sind. Und dafür ist Jesus gekommen, dafür ist er ans Kreuz gegangen, damit wir unsere Schuld loswerden. Denn das ist das, was zwischen Gott und uns steht. Dafür brauchen wir Jesus. Und auch nachher, wenn wir mit Jesus gehen, wenn wir mit dem Vater in Verbindung sind, wenn wir Jesus folgen, dann will er uns ohne Schuld haben, weil Schuld zerstört uns. Und deswegen vergibt er gerne. Und das ist das, wo er uns hinbringen will. Das ist ein Ausdruck seiner Liebe. Hast du das jetzt alles behalten? Glaube ich nicht. Kann ich auch nicht von dir erwarten. Bei der Wärme und dann noch so viele Bibelstellen. Hast du wahrscheinlich nicht alles behalten. Ist nicht schlimm. Wenn du eins behalten hast heute Morgen, und zwar das, dass Gott dich liebt. Das hast du behalten. Dann halt das fest. Und eins sage ich dir, lass dir das niemals rauben. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit, die Gott uns in der ganzen Bibel immer wieder mitteilt. Er ist Liebe und er liebt dich. Er liebt dich so sehr, dass er Jesus geschickt hat und Jesus für dich gestorben ist. So sehr liebt er dich. Und alles andere darfst du dir nochmal anhören. Die Predigt ist morgen auf der Homepage, da dürft ihr die nochmal hören. Da darfst du auch nochmal alle Bibelstellen nachlesen, damit das sicher wird, damit du gewiss wirst, Gott liebt dich. Das behalte, das halte fest. Ein Leben lang, weil das will, soll dir geraubt werden. Das kann ich dir versprechen. Es gibt jemanden, der dir das rauben will, der dir immer wieder Zweifel daran eingibt. Das stimmt nicht. Aber es ist die Wahrheit. Gott liebt dich. Amen.